Hallo Zebras, hallo Unicorns. Wenn Lockdown ist, dann bleibt am Abend wenig anderes übrig, als Videostreams zu klotzen. In Österreich gibt es ein stark wachsendes Scale-Up, das dafür verantwortlich ist, dass die Videodaten flott und in hoher Auflösung auf unseren Bildschirmen landen. Und wir haben heute den CEO zu Gast im Podcast. Aber bevor es losgeht, noch eine schnelle Botschaft unseres Werbepartners. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir bei der Glaub an dich Challenge 2021 das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Jurys antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Alle News, Startups und Infos unter www.glaubandich-challenge.at und auf trendingtopics.at. Und jetzt begrüße ich Stefan Lederer, den CEO und Mitgründer von Bitmovin aus Kärnten im Podcast. Hallo Stefan.
Hallo Jakob, freut mich dabei zu sein, danke.
Ja, schön, dass du heute mit dabei bist. Es gibt ja einen großen Anlass für das Gespräch. Zuerst muss ich aber eine Grundsatzfrage stellen, denn ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich überhaupt Kärntner Scale-Up zu Bitmovin sagen darf. Weil das Hauptquartier deiner Firma ist ja mittlerweile in San Francisco. Also wie siehst du das? Seid ihr eine österreichische Firma, eine US-Firma, ein Hybrid? Wie schaut es da aus?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben 40 verschiedene Nationalitäten mittlerweile im Team. Und wir haben in London jetzt ein Office, da war ich gerade erst diese Woche. Wir haben in San Francisco, wir haben in Denver Offices, wir haben Leute in Sao Paulo, in Singapur und in Hongkong und in Australien, wir haben Mitarbeiter in Japan. Also es ist immer schwierig zu sagen, okay, sind wir jetzt eine österreichische oder amerikanische Company? Also ich glaube, wir sind sehr, sehr global aufgestellt vom Team, was super, super cool ist. Also das treibt mich schon, so eine globale Organisation zu haben. Aber denke schon auch vom Footprint her sind wir schon sehr österreichisch geprägt. Also wir haben von unseren 155 Leuten schon knapp 100 in Österreich. Größte Office ist nach wie vor Klagenfurt. Und von dem her wahrscheinlich am ehesten noch Richtung Kärntner Startup. Wir machen auch einmal im Jahr unseren Kickoff in Klagenfurt, wo wir alle zurückholen zum Mutterschiff sozusagen. Mhm. Und das ist schon eines der coolsten Events im Jahr für uns, auch für die Kultur, um eben genau diese 155 Leute, diese 40 verschiedenen Nationalitäten doch wieder zu einem Organismus, zu einer Company dann zusammenzubringen.
Okay, super. Also wenn wir über euch berichten, dann werde ich immer noch weiter Kärntner Scale-Up dazu schreiben und dann erst unten anmerken, dass ihr eigentlich auch in San Francisco und an vielen anderen Orten der Welt seid. Der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist ja die kürzlich bekannt gegebene Finanzierungsrunde. Ihr habt da etwas mehr als 20 Millionen Euro in eure Firma aufgenommen. Das ist mittlerweile eine die vierte oder fünfte große Finanzierungsrunde. Erzähl uns mal, was macht ihr mit diesem frischen Kapital?
Ja, also wir haben schon gesehen, dass die letzten paar Jahre dieses ganze Videothema sich extrem multipliziert hat. Wir sind 2013 haben wir angefangen, unsere Produkte zu bauen und haben immer gedacht, wir sind zu langsam oder zu spät am Markt, aber ganz und gar nicht. Das war eigentlich ganz gut. Also wir haben diese Zeit genutzt, wo auch viele Unternehmen am Markt geschaut haben, okay, wie kann ich Online-Video verwenden in meinem Businessmodell? Und eigentlich nur über die letzten 2-3 Jahre haben sich wirklich auch die Medienunternehmen und die Konsumlandschaft eben so hingehend verändert, dass Video ein essentieller Teil der Online-Strategie eben ist, dass Medienunternehmen sich auch transformieren vom linearen Broadcast hin zur digitalen Experience mit Video-Streaming-Services. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also wir sehen jetzt dann eigentlich diesen Markt wirklich explodieren und auch viel eben Change, eben, der passiert. Und von dem her ist es jetzt dann eigentlich richtig der Zeitpunkt, ja, zu skalieren, weiter ins Team zu investieren, in die Produkte zu investieren, in unseren Footprint zu investieren. Und wir haben die große Möglichkeit vor uns, in diesem neuen stehenden Markt, wo eben die Transformation vom linearen Broadcast-Geschäft hin zu Online-Video basiert, eben doch einen Kategorie-Leader zu bauen, so wie, wie man halt denkt an, was ist Salesforce für Customer Relationship Systeme oder man denkt an Zendesk für Support oder Intercom zum Beispiel. Das sind schon coole Companies, die in ihrem Space halt Category Leaders sind. Und wir denken halt, Video im Internet, da gibt es im Moment keinen Category Leader für den Infrastrukturbereich. Das könnten wir machen. Das könnten wir sein. Ich denke, wir haben die gute Basis dafür. Aber wir haben noch einige Schritte vor uns, um wirklich dann, dieses Ziel dann auch als erreicht zu erklären. Und das ist unser Plan für die nächsten Jahre.
Okay, ja, das ist natürlich ein super Plan. Also da wünsche ich euch natürlich viel Erfolg dabei, dass das auch gelingt. Als Internetnutzer weiß man ja eigentlich gar nicht so, wo Bitmoving eigentlich manchmal drinsteckt. Also ich glaube, wenn man bei der New York Times auf der Webseite Videos schaut oder bei der BBC und anderen großen Medienbrands, da steckt ja dann ihr dahinter. Wie funktioniert das im Detail?
Ja, also wir sind ein Infrastrukturanbieter, also wir bieten jetzt eine Softwareinfrastruktur im Speziellen an, um Medienunternehmen oder auch jeden eigentlich, der Video im Internet verwenden will. Wir haben jetzt auch viel Online-Fitness-Use-Cases eben gesehen während der Pandemie. Und wir ermöglichen diesen Firmen halt Video in derselben Qualität wie jetzt zum Beispiel Netflix und andere anzubieten, teilweise besser. Und das ist eigentlich unsere Funktion. Wir sind so eine Plattform, Infrastrukturbasis, um eben Produkte zu bauen und sind da eigentlich eher zu einem Hintergrund aktiv. Wir machen die Videokompression, wir machen das Video-Playback mit unserem Video-Player, wir machen die Video-Last-Mile-Telemetrie mit unserem Analytics-Produkt. Und im Prinzip kann man sich so vorstellen, das ist eine Toolbox, da gibt es verschiedene Tools für verschiedene Teile in dieser Wertschöpfungskette und da probieren wir halt so viel wie möglich eben anzubieten, damit unsere Kunden das dann eben hernehmen können und zu deren speziellen Use Case eben zusammenstecken können und dementsprechend dann richtig lässige Streaming-Produkte auf den Markt zu bringen. Und das machen eben die Leute. Oft nehmen die auch nur einzelne Komponenten raus. Die nehmen nur den Player, die nehmen nur das Encoding, weil sie genau das in dem Moment brauchen. Und dann ist es für uns einmal eine gute Möglichkeit, uns zu beweisen und in dem mehr zu machen über längere Zeiträume, über längere Kundenbeziehungen.
Mhm. Und das Spezielle an eurer Software ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr eine ganz besondere Art und Weise der Komprimierung der Daten habt. Das heißt, ihr entlastet ja eigentlich diese Datenlawine ein wenig, die da täglich durchs Internet flutet und macht das Ganze effizient, oder?
Genau, ist ja notwendig. Also das Internet über die letzten Jahre ist erst wirklich in die Rolle gekommen, um wirklich Millionen an Usern mit Videoinhalten zu servicieren. Davor habe ich eigentlich nur terrestrisch oder Satelliten-Broadcast gehabt, um Millionen Haushalte zu erreichen. Und um diese Datenlast wirklich zu handeln, braucht es dann natürlich effiziente Kompression und effiziente Übertragung. Und das ist genau, wo wir ins Spiel kommen. Jetzt haben wir während der Pandemie plötzlich eine Explosion an Konsum gesehen. Nicht nur mehr Leute schauen mehr Content, sondern die schauen den Content auch in höheren Qualität, weil man halt daheim vor dem Fernseher das eben schaut versus auf dem Weg zur Arbeit auf dem Handy. Und wir haben gesehen, die Datenrate im Internet, im Messen, hat sich da um doch 380-400% erhöht. Und das hat schon die Internetinfrastruktur an ihre Grenzen gebracht. Wenn man so schnell einmal viermal so viel Traffic produziert von einem Monat zum anderen. Und da haben wir dann schon mit unseren Kunden in verschiedenen Use Cases eben dann arbeiten müssen, deren Footprint zu adressieren. In viele Länder hat man schon gemerkt, dass die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit sich reduziert hat. Das können wir alles messen. Und wir haben gesehen, also in vielen, global über alle unsere Kundenbasis drüber, dadurch, dass so viel Traffic im Internet war, hat sich die durchschnittliche Datenrate um 15% reduziert. Und da war es schon notwendig, dass Video als größter Traffic-Produzent sich dann halt schon Effizienzgedanken macht. Und wir haben dann schon vielen Kunden geholfen, ihren Datendurchsatz zu reduzieren. Nicht zuletzt hat das natürlich positive Auswirkungen auf deren Kostenstruktur, als auch auf die Qualität, die der Kunde dann am Ende des Tages dann auch wiedergibt. Und das ist schon cool, wenn man da mit Technologie sozusagen dann ein Enabler ist, um die Sachen zu schaffen.
Okay. Und die Kunden, also die New York Times und andere großen Brands, die bezahlen euch da monatlich, jährlich Geld dafür, um diese Software verwenden zu können?
Genau, also wir verdienen an jeder Videoimpression eigentlich mit. Das ist ein sehr, sehr skalierbares Modell. Und wenn man bedenkt, dass der Markt jedes Jahr um ca. 25% wächst, ist das auch ein wahnsinniger Wachstumstreiber für uns. Also wir kriegen viele neue Kunden, aber circa die Hälfte von unserem Wachstum kommt aus der bestehenden Kundenbasis, die mehr mit uns wachsen, machen, die selber wachsen, aber auch mehrere neue Projekte starten, die neue Produkte von uns verwenden. Also wir haben eine sehr, 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 sehr tolle und gute Kundenbasis, die uns auch dieses Wachstum eben beschert.
Mhm. Wir bei Trending Topics haben ja auch kürzlich darüber berichtet. Bitmovin hat ja auch einen Tech-Emmy gewonnen, neben ganz großen Namen wie Netflix, Amazon, Disney und so weiter. Auch nochmal im Nachhinein Gratulation dazu, das ist natürlich ein großes Ding. Und diese großen Namen, die ja sehr, sehr bekannt sind für ihre Streaming-Angebote, eben Netflix, Amazon, Disney und so weiter, das wären eigentlich auch tolle Kunden und Partner für euch, oder?
Natürlich, natürlich. Und wir sehen das als Ziel, auch jetzt am oberen Ende des Marktes eben aktiv zu sein mit diesen Diensten. Die ein oder anderen verwenden uns. Also in den USA zum Beispiel, wenn ich hernehme, die größten 20 Streaming-Services, 10 davon sind irgendwie ein Kunde von uns. Und haben da jetzt schon richtig lässig große Projekte eben gemacht. Da kann natürlich noch viel, viel mehr sein. Das ist sicher ein Wachstums- und Fokusgebiet für uns. Aber auch am anderen Ende des Spektrums, wir haben jetzt gerade während der Pandemie so viele neue Use Cases gesehen. Der Markt ist auch sehr, sehr explodiert. Also wir haben Umsatzwachstum von 180% im Nicht-Medienbereich gesehen. E-Commerce, Fitness, Gottesdienste, Kirchen etc., Online-Learning, also es ist gigantisch, wie viel sich dort tut und wie viele verschiedene Bereiche es da eigentlich gibt. Und da investieren wir im Moment auch, also zu sehen, okay, was gibt es sonst noch? Jetzt haben wir zum Beispiel viele E-Commerce-Anbieter global, viele soziale Medien etc., wo halt Video wirklich eine große Rolle spielt. Super interessant, passt nicht immer, aber oft können wir halt recht einen guten Impact liefern und sehen oder wie Video jetzt eine neue, wichtige Rolle in diesen verschiedenen Segmenten eben spielt. Und das ist natürlich ein lässiger so ein Wachstumstreiber für uns, aber ist auch eine Bestätigung von unserem komponentenbasierten eben Ansatz, also okay, diese Komponenten kann ich nicht nur im Medienbereich verwenden, sondern kann dann auch eben in viele andere Bereichen verwenden, wo Video halt eine wichtige Rolle spielt.
Wer ist da dein Traumkunde? Zielt man da irgendwie dann schon darauf ab, dass mal Apple, Amazon oder so die Größenordnung mal sagt, okay, wir wollen Bitmovin, weil das streamt ja besser als das, was wir bis dato verwenden?
Natürlich, natürlich. Also es ist schon lässig und wenn wir mit diesen Companies im Reden, also wir kennen die ja sehr, sehr gut, haben eine ganz gute Beziehung mit allen von denen. Und das ist schon ein Achievement, wenn man sagt, okay, man arbeitet mit so einer Organisation zusammen, weil so viel Respekt, der mit dem einhergeht. Und da sehen wir schon jedes Mal eine Begeisterung. Also wir haben auch kommerzielle Engagements mit dem einen oder anderen in dieser Kategorie. Aber es sind dann auch komplett andere Brands, mit denen wir arbeiten, wo man dann schon sehen, okay, ist ziemlich lässig. Zum Beispiel sehr, sehr bekannte Firma in einem Segment verwendet uns. Also können wir nicht einmal annähernd einen Anhaltspunkt geben, welches Segment oder welche, welche Branche, weil es jetzt sehr, sehr vertrauensbasiert eben ist, diese Branche. Und wo man denkt, eigentlich, dass die uns verwenden, ist eigentlich schon richtig cool. Oder ja, es ist, wir haben viele, viele dieser Lighthouse-Logos, wo man sich dann schon stolz fühlt als Organisation und sagt, okay, wir entwickeln Produkte, die von dieser Organisation, von den Kunden verwendet wird. Also das passiert schon heute. Also es muss jetzt nicht immer Apple oder Amazon sein. Da gibt es viele andere richtig coole Organisationen, wo man sagt, okay, das ist ein richtig cooles Achievement, dass die uns verwenden.
Okay, naja, spannende Sache. Vielleicht werden wir mal erfahren, wer da so alle noch Bitmoving verwendet. Ich kann mich erinnern, vor ungefähr 3 Jahren, ziemlich genau 3 Jahre ist es her, da gab es ja schon mal eine große Finanzierungsrunde. Wir haben damals auch ein Interview geführt und du hast damals gesagt, euer Ziel ist eigentlich nicht so der Exit, also der Verkauf von größeren Fisch im Teich quasi, sondern ihr wollt an die Börse gehen. Immer noch das Ziel?
Ja, also wir wollen uns nicht aufhübschen, damit wir einen Exit hinkriegen. Wir wollen eigentlich eine lässige Company bauen und IPO ist nach wie vor das Ziel. Nicht, weil es ist schon lässig, so IPO-Glocke zu ringen, das wäre schon ein persönliches Ziel von mir, das will ich gar nicht bestreiten. Aber um ein IPO zu erreichen, muss man die ganzen Fundamentaldaten einer richtig tollen Company hinbekommen. Das ist unser langfristiger Plan, genau diese Checkboxen zu erreichen, dass ich weiß, okay, ich habe das Wachstum, das Umsatzlevel, die Reputation, die Kunden etc., um wirklich einmal in der Lage zu sein, einen IPO zu machen. Ob wir dann wirklich diesen IPO machen, wo und wie, oder ob wir private bleiben oder ob wir was anderes machen, das ist dann eigentlich sekundär, das ist die Optionalität, die wir damit schaffen. Aber primär geht es eigentlich darum, okay, wir wollen eigentlich eine lässige Company bauen. Und genau diese Checkboxen immer erreichen und das ist unsere Strategie eigentlich.
Das heißt, so einen schnellen Spike hinzulegen, so in einen Börsenmantel reinschlüpfen und mal schnell nächste Woche an die Nasdaq, ist jetzt nicht unbedingt das vorrangige Ziel, höre ich jetzt
heraus. Nein, also du investiere jetzt meine Zeit einmal aktuell nicht. Trennen, sagen wir mal so.
Okay, alles klar. Wir haben diese Woche berichtet über die Möglichkeit für Startups in die USA zu expandieren und haben da auch verschiedene Punkte und so weiter gelistet, die man dabei berücksichtigen muss. Was wären denn aus deiner Sicht, weil ihr habt das ja eigentlich schon hinter euch so eine erfolgreiche US-Expansion, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Punkte, die man da berücksichtigen muss, um im Silicon Valley oder vielleicht auch in Austin oder New York Fuß fassen zu können?
Also viel kann man schon von Österreich aus machen. Also wo wir dann wirklich rübergegangen sind in die USA und da Y-Combinator gemacht haben, haben wir das schon mit einer großen Basis gemacht an Vorarbeit, die wir geleistet haben. Und dann hat es eigentlich ganz gut gepasst, weil dann haben wir eigentlich die ersten Ergebnisse schon ernten können in dieser Arbeit, das natürlich sehr, sehr hilfreich war, auch während dem Y Combinator. Also ich denke, die Erwartungshaltung, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich in den USA und jetzt gehe ich rüber und dann wird das alles passieren, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht, wo ich sage, okay, ich kann schon mal die ganze Grundlagenarbeit einmal anfangen, jetzt dann aus Österreich raus und dann, wenn ich einmal die ersten Ergebnisse sehe und den ersten Progress sehe, dann kann ich diese Ergebnisse wieder verwenden, um weiter von dort an weiterzugehen. Und erschließen neuer Märkte, ob es jetzt die USA sind oder viele andere, das ist ein langwieriger Prozess. Und das muss man sich halt dann auch vor Augen halten. Also es sind wie Dominosteine. Jetzt brauchen wir die ersten paar Dominosteine, die zu Fall bringen, um dann wirklich den Erfolg langfristig dann auch zu ernten. Und diese ersten Dominosteine sind halt echt viel Arbeit und brauchen echt viel Zeit. Und da kann man eben das einfach sehr pragmatisch angehen und sagen, okay, da fange ich jetzt mal an damit. Ich schaue mal, erste Kunden in den USA zu kriegen. Das kann ich perfekt, gerade in der heutigen Remote-Zeit, von Österreich aus machen. Ich muss schauen, dass meine Website appealing ist, dass meine Go-to-Market-Strategie appealing ist, dass ich auch dass ich suchmäßig und attentionmäßig im Aufbau. Gerade am Anfang konnte ich viele Sachen machen über Reddit, über Product Hunt etc., je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, um einmal sich einmal diesen ersten Dominostein einmal zu setzen. Und dann kann ich eben durch, was ich regelmäßige Reisen, diesen Markt eben entwickeln und dann eben über Präsenz mittelfristig nachdenken. Aber die Präsenz jetzt in den USA alleine, das ist jetzt kein Garant für Erfolg. Also das gehört viel mehr dazu.
Ja, die USA sind ja sehr marketinggetrieben und du hast es ja auch gerade erwähnt, Reddit, Product Hunt, da gibt es ja einige Plattformen, die man jetzt in Österreich vielleicht nicht auf den ersten Blick irgendwie am Radar hat. Sind das so mehr oder weniger so Growth Hacks, die ihr gemacht habt und in einer gewissen Szene über Marketingkanäle bekannt geworden seid?
Genau, und das ist eben auch viel, dass wir vom Y Combinator gelernt haben. Was sind so die Growth Hacks, um die einmal auf den Radarschirm der potenziellen Kunden zu platzieren? Was ist aber auch der Fokus, den du brauchst? Weil, wenn du sagst, jeder, so wie bei uns, jeder am Planeten, der Video im Internet anbietet, ist ein potenzieller Kunde. Das ist der falsche Fokus auch heute. Man muss sich fokussieren, wer sind deine Zielkunden? Und gerade wenn du sehr, sehr am Anfang bist, brauchst du noch mehr Fokus. Und diesen Brückenkopf, diesen Beachhead zu finden, ist echt schwierig. Gibt es wahnsinnig tolle Bücher darüber. Crossing the Chasm ist zum Beispiel ein Klassiker davon. Aber genau da, das gezielte Marketing zu machen, genau das sind die Amerikaner eben ganz gut. Und das hat uns dann auch zum Erfolg verholfen, Y Combinator zu machen, dann aber gleichzeitig genau dieses zielgerichtete Marketing mit diesen Growth Hacks als auch direkten Kunden im Ansprechen etc. und mit so vielen potenziellen Kunden zu reden wie möglich. Genau das ist das eben das Wichtige, um da mal wirklich diese Initialzündung zu kriegen. Und da sind die Amerikaner extrem gut. Und der Markt ist auch sehr, sehr, sehr groß. Also man kann mit diesen Aktivitäten, mache ich zum Beispiel ganz am Anfang, wenn ich ein neues Produkt launche, machen wir ein Product Hunt, dann bin ich einmal am Radar von den ersten paar potenziellen Kunden und kann einmal raustesten, ob das alles funktioniert. Und da gibt es schon gerade in den USA richtig coole Playbooks, um einmal diese erste Markteintrittsphase eben ja, zu beschleunigen.
Bitmovin gibt es ja, glaube ich, seit 2013. Das heißt, du bist ja dann schon 8 Jahre und mehr an Bord. Was hält dich persönlich dabei, dass du da jeden Tag 110, 120% gibst? Man hat ja zwischendurch auch immer wieder mal einen Durchhänger, und wo man sich denkt, oh Gott, jetzt geht es nicht mehr weiter oder es ist zu schwer. Was hält dich bei der Stange?
Ja, also es ist sicher der Kampf vorher. Kaum vorher Job und kaum vorher Reise. So eine gute Frage. Also für mich, ich stehe jeden Tag in der Früh auf, bin super motiviert. Ist motivierend zu sehen, okay, was ist weitergegangen vom letzten Tag, was sind so die Sachen, die passiert sind. Jede Woche, jedes Monat, jedes Quartal hat seine eigenen Challenges. Aber das ist eigentlich das Lässige dran, also eigentlich permanent neue Challenges. Also wenn alles funktionieren würde und wenn jeder Tag gleich sein würde, dann wäre das doch irgendwie Fahrt für mich jetzt an. Und ich kriege wahnsinnig viel Energie draus, dass ich sage, okay, hey, da könnte man besser werden. Und es fühlt sich immer noch so an, dass man sagt, okay, eigentlich sind wir immer noch ein Rohdiamant, wo so viele Sachen besser gehen könnten, wo ich sage, okay, das ist jetzt nichts Schlechtes, das ist einfach ganz normal, wenn man eine Company growt. Und wo ich sage, okay, das sind alles Opportunitäten, die nutzen kann, um Bitmovin jetzt zum nächsten Level zu führen. Und da muss man natürlich immer wieder aufpassen, dass man die Erfolge doch auch wieder zelebriert, weil das ist wichtig. Aber dann sieht man schon wieder, okay, was ist danach? Was ist das Nächste, das man angehen kann? Und ich glaube, das motiviert mich, das permanente Lernen und das permanente wachsen jetzt dann als Organisation, als Professional Und das ist auch, glaube ich, was das Team motiviert, auch mitzuwachsen auch und mit diesen Challenges. Also da muss man schon ein spezieller Charakter sein, um in einem Startup zu arbeiten, weil man hat schon viele Challenges, die vor einem liegen und kann aber gleichzeitig auch extrem viel lernen. Und das, ich glaube, das motiviert mich.
Mhm. Damals 2013, hättest du dir das vorstellen können, das Jahr 2021, wie das ausschaut? Oder wächst quasi die Vision dann auch am Weg mit und wird größer?
Die Vision wächst definitiv mit. Gerade wenn man jetzt sagt, man kommt jetzt dann aus dem Doktoratsprogramm raus, so wie wir zum Beispiel, und hat dann davon auch nicht die Berufserfahrung und etc. und auch Lebenserfahrung. Also da hat man schon wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viel weiterentwickelt. Und ja, sicher die Vision 2013 war sehr, sehr, sehr andere und kleinere wie jetzt heute zum Beispiel. Und die Vision verfeinert sich auch über die Zeit zum Beispiel. Und wenn du dann sagst, okay, du erreichst gewisse Milestones, zum Beispiel, was ich, wenn du bei 1 Million Umsatz warst, waren die 10 Millionen super weit entfernt, wo du keinen Umsatz gehabt hast, wo du den ersten Kunden für, was ich, $200 im Monat gekriegt hast, war die 1 Million noch wahnsinnig weit entfernt, dann, weiß ich, keine Ahnung, nächster Schritt sind diese 100 Millionen und diese 100 Millionen sind noch wahnsinnig weit entfernt, aber eigentlich ist es eigentlich die gleiche Skalierung, also deswegen ist ja, natürlich entwickelt sich die Vision und auch die Selbstwahrnehmung weiter und ich glaube, man möchte immer ein bisschen viel erreichen, aber langfristig erreicht man dann eigentlich auch durch mehr, wie man sich dann irgendwie ausgemalt hat. Das hat lustigerweise der Bill Gates hat das in seinem Buch ganz gut beschrieben. Man überschätzt immer, was in einem Jahr möglich ist, aber man unterschätzt immer, was in 10 Jahren möglich ist. Und ich glaube, das trifft relativ gut drauf zu, wenn man gerade auch Visionen etc. und Strategie sich überlegt.
Zum Abschluss, gib uns noch einen Einblick, was ist dein nächstes großes Ziel?
Was ist das nächste große Ziel? Es ist eigentlich schwer zu sagen, weil es so viele kleine Sachen eigentlich die Company weiterbringen. Es ist nicht so, dass du diese Silver Bullet hast, die jetzt von heute auf morgen alle Probleme löst. Gibt es natürlich hier und da, aber es ist jetzt eher die Ausnahme wie die Norm. Unser größtes nächstes Ziel ist eigentlich diese Vision, wir haben unsere 5-Jahres-Planung jetzt gerade letztens gemacht. Wir wollen Category Leader sein und gibt es zig Sachen, die wir bis dahin erreichen wollen. Das haben wir runtergebrochen, zu sehen, okay, was sind die Building Blocks, die wir brauchen und was wollen wir jetzt in dem Jahr machen, was machen wir in dem Quartal, um da wirklich hinzukommen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Also deswegen, da passieren viele kleine Sachen auf dem langfristigen Weg, da hinzukommen. Und was ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte als SpaceX in 10 Jahren auf dem Mars sein, dann muss ich das natürlich runterbrechen und sagen, okay, passt, diese eine Sache, die ich jetzt in dem Quartal mache, ist ein kleiner Schritt auf diesem langfristigen Weg. Also, was ist das nächste Große, das wir machen wollen? Wir wollen Category Leader in Video sein, aber ja, viele, viele Sachen führen zu diesem Ziel, die wir alle sukzessive abarbeiten müssen.
Okay, alles klar. Also, Salami-Taktik, wenn man so will, das große Ziel mit vielen, vielen kleinen Schritten erreichen. Stefan, es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Danke ebenfalls.
Ja, das war Stefan Lederer, der CEO und Mitgründer von Bitmovin, dem Kärntner Scale-Up, das zum Branchenleader im Bereich Video-Streaming werden will. Das war's heute von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns bei Zeros and Unicorns mit einem spannenden Gast bei euch melden. Bis dann und ciao.